Hallo zusammen. Ist das jetzt wirklich die Vorlesung qualitativer Methoden? Bei einigen Gesichtern kenne ich gar nicht. Aber ist okay. Ja, heute letzter Termin vor der, also nächste Woche machen wir Klausur. Ich habe ja angekündigt, die Tutoren und Tutorinnen haben ja auch gesagt, dass wir heute so eine kleine Probeklausur machen, Probeklausur, damit sie so ein Gefühl dafür kriegen, was, in welche Richtung die Fragen gehen oder welche Art von Fragen gestellt werden. Es gibt vorweg, hier vorne ist noch frei, circa 10 bis 15 Multiple-Choice-Fragen und dann noch circa 5 über den Daumen offene Fragen. Richtig fett Punkte machen können Sie bei den offenen Fragen. Die offenen Fragen, also so. Mein Konzept oder mein Lehrkonzept ist so, dass es nicht darum geht, dass ich es auswendig lerne. Das bringt nichts. Das ist nach einer Woche, wenn man dazwischen auch noch einmal gefeiert hat, alles wieder weg. Sondern Sie sollen das Prinzip verstanden haben. Und deswegen sind die offenen Fragen auch so angelegt, dass Sie zum Beispiel ein Forschungsprojekt skizzieren sollen. Ich wissen, dass Sie das noch nicht praktisch gemacht haben. Es ist alles klar, aber dass Sie die Prinzipien, auf die wir hingewiesen haben, gemeinsam mit den Tutoren und Tutorinnen, dass Sie das verstanden haben und dass Sie das dann in 2 Semestern, in einem Semester aus der Schublade ziehen können und dann ein reales empirisches Forschungsprojekt draufsetzen können und so, und jetzt forsche ich. Aber dass ich halt den Unterschied weiß zwischen Ethnologie, Ethnographie und Ethnomethodologie und ja, irgendwas noch mit E. Ja, dass sie nicht überlegen, ja, ich glaube, Ethnomethodologie ist, das machen die, die in ferne Länder fahren und dann forschen. Das machen die Ethnologen. Ja. Also das wird das Prinzip sein. Natürlich so Begriffe wie Phänomenologie, Hermeneutik, dass sie das einordnen können. Ja. Dass sie den Unterschied verstehen zwischen den Datentypen, die wir in der qualitativen Sozialforschung produzieren. Also es macht einen Unterschied, ein Interview zu führen gegenüber einem Beobachtungsprotokoll, gegenüber einer Alltagsinteraktion, dass Sie wissen, warum das einen Unterschied macht und dass das Konsequenzen hat auf den Forschungsprozess. Diejenigen, die zum Beispiel eine saubere Reflexion geschrieben haben, werden auch profitieren auf der Art und also werden auch davon profitieren, dass sie es gemacht haben, weil die Fragen dann auch in die Richtung gehen. Das heißt, ich möchte schon diejenigen, es gibt ja für diese Arbeiten, die sie gemacht haben, keine Note, weil der Organisationsaufwand und die Gängelei einfach viel zu hoch ist. Sie kriegen aber ein Plus, wenn es, oder es macht sich für diejenigen bemerkbar, mal, die zwischen 2 Noten stehen bei der Klausur und mal sagen, okay, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht und da gucke ich dann rein und dann haben sie auch was davon. Und dass die den Einsatz mehr als das Maß gemacht haben, auch davon profitieren, das ist einfach fair. Okay, gibt es jetzt mal von der Klausur von Ihrer Seite eine Frage, bevor wir heute noch was zu den Gütekriterien machen? Sonst, wenn es jetzt noch keine gibt, wir haben später noch ausreichend Zeit, darüber zu diskutieren. Und dann machen wir heute mal noch kurz in den ersten ja, 20, 30 Minuten etwas zu den Kriterien. Also die Frage gilt, oder lautet, anhand welcher Kriterien lassen sich die Wissenschaftlichkeit, Güte und Geltung qualitativer Forschung bewerten? Es muss ja irgendwas geben, wo man sagen kann, ja, das ist wissenschaftlich, die Güte ist gegeben, es hat einen Geltungsanspruch, wenn wir qualitativ forschen. Jetzt liegt es zunächst mal natürlich nahe, zu gucken, was haben Sie denn jetzt zum Beispiel im letzten Semester in der Statistikvorlesung oder wenn Sie sich mit der quantitativen Sozialforschung beschäftigt haben, was haben Sie denn da darüber gelernt, was die Gütekriterien anbelangt? Also wie würden Sie es denn jetzt machen, nachdem Sie es, was Sie noch im Hinterkopf behalten haben vom letzten Semester? Wie macht man das in der quantitativen Sozialforschung? Hat denn jemand die Klausur bestanden im letzten Jahr? Alle? Ja? Nee, aber was glauben Sie? Wie macht man das in der quantitativen Sozialforschung? Ist fies? Richtig, genau. Objektivität, Reliabilität und Validität. Jetzt können wir überlegen, ja, wir haben eh welche. Nehmen wir die, oder? Könnte man machen. Wir können ja jetzt mal, ja, das müssen wir diskutieren. Im Übrigen ist das, damit sollten Sie sich auch als Vorbereitung für die Prüfung beschäftigen, wie das Verhältnis ist zwischen, also macht es Sinn, als qualitativer Sozialforscher, Sozialforscherin, die bestehenden Gütekriterien der quantitativen Sozialforschung einfach so zu übernehmen? Oder was kaufe ich mir damit ein, wenn ich das mache? Oder wenn das alles nicht, was dann? Dass wir uns vielleicht eigene überlegen, die Sinn machen hinsichtlich des erkenntnistheoretischen Hintergrundes, hinsichtlich der damit im Zusammenhang stehenden Konsequenzen, die dann abzuleiten sind. Also die Übernahme quantitativer Kriterien. Man könnte ja sagen, es gibt sowas wie empirische Sozialforschung und weil das sowas Einheitliches ist, muss man auch entsprechende Kriterien nehmen. Ist eine Position. Die andere lautet Bildung eigener qualitativer Kriterien gemäß Ihres wissenschaftstheoretischen und methodologischen Hintergrundes. Denken Sie zum Beispiel an die methodologischen Prinzipien, die wir am Anfang des Semesters gelesen haben, ne? Die auch prüfungsrelevant sind, zu 100%. Datenanreicherung, Kontextorientierung, Reflexivität. Ja, da kommen wir ganz woanders hin. Follow the act, follow the, also hieß das Prinzip, wir sollen den Akteuren folgen bei der Interpretation der Daten. Ja, also was hat dann da zum Beispiel das Prinzip der Objektivität da noch, welche Bedeutung hat es da noch plötzlich noch, ne? Oder nachdem wir diese Frage gestellt haben. Oder wir sagen, nee, wir brauchen überhaupt keine, kann man auch machen. Die Gefahr ist natürlich, dass es dann beliebig wird. Dass man sagt, nee, wir qualitative Sozialforscher, wir sind da raus, wir machen ganz was anderes. Wir machen irgendwas Schönes, ja, und wir unterstellen uns nicht diesem Bewertungs- oder wir stellen uns keiner Bewertung oder wir stellen uns keiner Kritik. Zunächst mal, oder ist kurz eine Wiederholung für die, die jetzt länger nicht da waren, wir haben uns ja in diesem Semester mit Methoden beschäftigt, ja. Das machen Sie dann in den Folgesemestern. Und wenn man das jetzt so anguckt, macht es natürlich schon Sinn, sich da, also ich sage mal, meine Position ist, wir brauchen natürlich qualitative, wir brauchen Kriterien für Gütekriterien für das qualitative Forschen. Und wir müssen uns jetzt überlegen, welche. Ja? Und warum zeige ich diese Folie? Wir müssen hier irgendwo ansetzen. Ja? Es müssen Kriterien sein, die die Methodologie oder die Methodologie betreffen und die Methoden selber und wie da dieser Zusammenhang ist. Um es vorweg zu sagen, zum Beispiel, wenn Sie früher oder später ein Projektseminar besuchen und dann einen Projektbericht abgeben, wäre es sinnvoll, dass das, was Sie beforscht haben, auch intersubjektiv nachvollziehbar ist. Ne, damit, wenn Sie ein Projekt machen, damit Sie als Kommilitone dann mal sagen, okay, ja, ich habe zwar einen anderen Kurs besucht, aber ich weiß in etwa, was du gemacht hast und wie du da vorgegangen bist. Also, wir müssen irgendeine Art von Transparenz anzeigen. Das geht natürlich nur, wenn wir auch entsprechend dokumentiert haben, wie wir vorgegangen sind und wie wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Also, warum welche Methode und nicht die andere? Also, transkribiert sowieso, aber wie haben wir dann die Verbindung hergestellt zwischen Methode, Daten und Auswertungsansatz? Also, analytische Ansätze. Arbeite ich mit der Ground Theory oder mit der Inhaltsanalyse meinetwegen oder mit der Diskursanalyse oder mit der Ethnomethodologie, das muss einfach stimmig aufeinander oder muss stimmig sein. Im realen Forschungsalltag ist es so, oder auch wenn Sie Ihre Abschlussarbeit schreiben, Ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit später, fertigen Ihre Supervisor oder Gutachter und Gutachterinnen, die fertigen ein Gutachten an. Und dieses Gutachten nimmt natürlich dann, braucht ja auch irgendein Kriterium, dass man sagen kann, okay, das ist eine richtig gute Studie, gut gemacht, nachvollziehbar, Feldzugang, forschungsethisch sauber und so weiter. Und das steht dann da drin und deswegen, also spätestens jetzt muss Ihnen auch, glaube ich, klar sein, wir brauchen was und das muss auch in den Themenfeldern, mit denen wir uns bislang beschäftigt haben, irgendwo angeknüpft werden können oder angeschweißt werden können, dass wir danach damit weiterarbeiten können. So. Ich sage jetzt noch mal was kurz zur qualitativen Sozialforschung als Wiederholung und gehe dann zu einigen Kriterien. Zum ersten. Worum geht es in der qualitativen Forschung? Es geht in der qualitativen Forschung eben nicht darum, die Richtigkeit einer Theorie nachzuweisen. Also spätestens jetzt, eine Stunde vor der Klausur, das machen wir hier nicht. Theorien haben welche Bedeutung? Wir lassen uns natürlich von Theorien anregen, Ja, wir gehen jetzt nicht total blind hinein, aber wir klammern sie gewissermaßen mal ein. Wir lassen uns überraschen von dem, was uns im Feld so begegnet. Ja, und vom Anspruch her gehen wir auch so vor, dass wir natürlich auch Theorien selbst bestehende irritieren, ja, und sie vielleicht überarbeiten, modifizieren. So wie der Begriff Grounded Theory auch lautet, dass wir datenbegründet Theorien entwickeln. Aber wichtig ist hier, wir gehen niemals blind hinein und wir schließen gewissermaßen immer, wenn wir qualitative Sozialforschung treiben, auch an ein bestehendes Wissen an. Ja, es ist nicht so. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir zu Beginn des Studiums, insbesondere ist es irritierend, dass wir viel, viel lesen sollen und müssen, um auch zu wissen, was haben denn die anderen Freaks alle schon so gemacht? Ja, also was gibt's denn da für einen Forschungsstand schon und für theoretische Ansätze und an welche kann ich denn überhaupt anschließen? So, es geht auch nicht darum, um eine Hypothese zu überprüfen oder ein theoretisches Konzept auf seine empirische Tauglichkeit zu testen. Dann würde man deduktiv vorgehen, von oben herab. Ja, es geht auch nicht darum. Vielleicht vorweg, es ist ja gut denkbar, dass Sie in der Klausur auch sowas wie ein Forschungsprojekt skizzieren sollen. Wenn Sie dann zum Beispiel hier beginnen, mit irgendwelchen Hypothesen zu arbeiten, ja, oder Theorien prüfen wollen, dann ist das falsch. Ja, ich glaube, das von der Herangehensweise. Das sollten Sie nicht machen. Ich möchte Vorkehrungen treffen, dass Sie jetzt wirklich im richtigen Pfad entlang gehen und das dann umsetzen können. Also, was will qualitative Forschung entdecken? Entdeckungsmomente, um den geht es. Sie will im Einzelfall und im Vergleich von Fällen Einsichten in sinnhaft strukturierte Prozesse und Formen der Vergesellschaftung generieren. Wenn ich sinnhaft strukturierte Prozesse, wenn ich mich dafür interessiere, brauche ich entsprechende Daten, die das auch irgendwie abbilden können. Ja, also eine Aufzeichnung, ein Beobachtungsprotokoll ist, oder Beobachtungen sind möglich, sie sind aber, wie soll man sagen, löchrig, ja, wie so ein Nudelsieb so ein bisschen, weil ich vieles vergesse. Aber am besten ist eine Kombination aus Ethnographie, ja, und die eben auch audio- und visuelle Aufzeichnungen ermöglicht zu teilnehmender Beobachtung beispielsweise. Ja, qualitative Forschung erfordert Neugier und setzt Irritationsfähigkeit von Theorien wie von Wissenschaftlern voraus. Und das ist, das müssen Sie mir jetzt einfach mal glauben, dass das so ist. Diejenigen, die es schon gemacht haben, die Tutoren und Tutorinnen wissen das. Wenn Sie dann selber Ihre Projektseminare machen, ist es höchst unangenehm, diesen ersten Schritt ins Feld zu machen, weil man ist es eigentlich gewohnt. Man würde gerne wie so ein Kochrezept abarbeiten und sagen, so, dann weiß ich, wie diese Nudeln schmecken. Aber das gibt's halt nicht. Sie müssen einfach mal reingehen und sagen, okay, wie fühlen sich Nudeln überhaupt an? Wie ist heißes Wasser? Wie fühlt sich das an? Aha. Und diese Erfahrung müssen Sie halt machen. Sie brauchen aber keine Sorge haben, wenn Sie Projektseminare besuchen, dass Sie gleich schon fertige Analysen liefern müssen, sondern Sie sollen eher mal diesen Rhythmus so ein bisschen mitkriegen, der da herrscht. Und dann, das können Sie dann in Ihrer Abschlussarbeit vollziehen. Aber vorher müssen Sie, glaube ich, 2 Projektseminare, auch nach der neuen Studienordnung, glaube ich, machen, wo Sie das dann auch intus haben und die praktische Erfahrung gesammelt haben. Qualitative Forschung lässt sich Themen und Relevanzen vom Untersuchungsfeld vorgeben. Ganz wichtig, was machen die Akteure mit dem? Das hat auch damit zu tun, dass wir am Anfang relativ offene Forschungsfragen haben und die dann immer zuspitzen. Wenn Sie eine Projektskizze formulieren sollten in der Klausur, da sollten Sie das auch berücksichtigen. Offene Fragen, die werden überarbeitet, ne, weil ich dann im Laufe des Forschungsprozesses auf etwas anderes komme. Ist ein wichtiges Merkmal und das hat damit zu tun, dass es mit den Relevanzen des Untersuchungsfeldes zusammenhängt. Entscheidend ist nicht, das ist jetzt zum Beispiel für fertige Forschungsberichte, ob der Forscher das von ihm untersuchte Setting interessant findet, sondern ob es ihm gelingt, ein Setting in seiner Interpretation interessant zu machen. Das ist jetzt vielleicht für die Klausur jetzt nicht so wichtig. Was aber sehr wichtig ist, dass ein Prinzip der Dateninterpretation damit zusammenhängt, dass Sie Ihren Common Sense, Ihr Alltagswissen benutzen, aber jedoch nicht an ihm allein kleben bleiben, sondern unter Zuhilfenahme theoretischen Wissens zu analytischen Beobachtungen zu kommen. Da sind wir da zusammen, also Soziologen sind auch Alltagsakteure und Soziologinnen. Ja? Wir müssen aber unseren Boden, auf dem wir stehen, auf unseren Normalitätsannahmen, die dürfen nicht unhinterfragt in theoretische Reflexionen einfließen. Sie müssen uns bewusst werden, sein. Und darauf nehme ich Bezug in der analytischen, bei der Dateninterpretation. Und dann greife ich aber noch auf soziologisches Wissen zusätzlich noch zurück. Wenn Sie jetzt an sich überlegen, wo steht das? Haben wir dazwischen irgendwas gemacht in der Klausur, in der Vorlesung? Ganz am Anfang, als es um Reflexivität ging, Alfred Schütz zum Beispiel, ja, wir machen Beobachtungen von Beobachtungen, da spielt das gewissermaßen rein. So, jetzt zu circa sechs Kriterien, und zwar, wir müssen zeigen, also es sind jetzt ein paar Fragen, die wir beantworten müssen am Ende des Forschungsprojektes. Die erste lautet induktiv offene Verfahrenslogik. Ist die gegeben oder nicht? Induktiv, Induktion steckt da drin, ja. Ist in der Forschungsarbeit offen, neugierig oder bloß subsumptionslogisch vorgegangen worden? Also legt die Fragestellung auch einen qualitativen Zugang nahe. Also ist eine empirische Verankerung der Aussagen auch gegeben. Zweite Kriterium intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Lassen sich Vorgehen und Interpretation auf der Grundlage präsentierter Daten nachvollziehen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Dokumentation des Forschungsprozesses. Was habe ich da gemacht? Wie wurden die Daten interpretiert und so weiter? Man schreibt da wirklich, also das sollten Sie sich auch gut anschauen, wie läuft denn eigentlich so ein Forschungsprozess im interpretativen Paradigma eigentlich ab? Also wo beginnt er und wo hört er denn auf? Sie kennen ja das lineare Vorgehen, Hypothese testen und dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Ja, das Qualitative ist zirkulär. So, aber was heißt das genau? Also machen wir mal kurz gemeinsam. Wie beginnt der Forschungsprozess üblicherweise im qualitativen Paradigma? Oder können wir so mal sammeln? Was fallen Ihnen da für Begriffe ein? Was gehört da alles dazu? Was steht am Anfang? Was steht am Anfang einer jeden Studie?
Bitte. Eine breite Forschungsfrage.
Forschungsfrage, genau. Eine breite Forschungsfrage, ja? Offenheit, ja. Also Forschungsfrage, man hat bestimmte Vorannahmen, ne? Also die hat man theoretisch hergeleitet möglicherweise. Also das hat man am Anfang. Schreibt man, ja? Was noch? Was sind noch für Entscheidungen laufen zu fällen, zu treffen. Bitte. Die Auswahl des Feldes. Also ein Bauer, der aufs Feld geht und nicht weiß, wo er mähen will, tut sich schwer. Und er muss schauen, dass er am richtigen Feld für die entsprechende Fragestellung auch mähen kann oder den Zutritt bekommt. Was hängt damit zusammen, wenn wir sagen, Auswahl des Forschungsfeldes? Welche Folgefragen kommen da hinzu? Also wo gehen wir da hin? Gehen wir zum Bürgermeister? Gibt es ein Amt für Forschungszugänge oder so? Ja? Das waren schon viele, viele Fragen. Ich versuche es jetzt zu wiederholen, was Sie gesagt haben, damit andere das auch hören. Also erstmal die Überlegung, in welches Feld gehe ich mal und welche Entscheidungen muss ich da machen und wie forsche ich da und wie stelle ich mich selber dar. Zentral ist zunächst mal, dass wir sowas wie eine studentische Forscherin-Identität entwickeln müssen als Forscher. Ja, dass wir sagen, okay, ich repräsentiere gewissermaßen irgendeine Gruppierung, die mit Wissenschaft zu tun hat. Natürlich kann ich sagen, ich mache so ein Projekt für die Uni, ist nicht so wichtig, ich lasse mich da rein, das können Sie auch machen. Oder Sie sagen, es geht um eine studentische Forschung, also Sie müssen irgendeine Art von Performance hinlegen, irgendein zusätzliches Identitätskleid umhängen. Wir machen eine Studie, da geht es um Rassismusforschung, keine Ahnung, irgend sowas. Und ich würde gerne in Ihrer Institution diese Studie durchführen. Dann geht es zum Beispiel darum, ist es eine Organisation, wo frage ich da, gehe ich zum Pförtner? Oder habe ich irgendeine Schlüsselperson, der mich dabei unterstützt, um reinzukommen? All diese Dinge hängen damit zusammen. Ja. Forschungsethik, ganz wichtig. Eins wollte ich noch sagen, weil Sie es gerade gesagt haben, verdeckt oder nicht. Verdeckt forschen sollten wir nicht tun. Ne? Also ich weiß, dass es im Rahmen der Vorlesung, dass ich jetzt nicht alle mit irgend so einem Wimpel oder mit irgend so einem Ausweis durch die Stadt gegangen sind. Ich hätte gerne, ich bin Forscher. Ja, ich möchte Sie beobachten, wie Sie nichts tun. Das ist mir schon klar, aber generell sollten Sie das beherzigen. Das bringt unterm Strich mehr Nachteile. Ja, also wenn wir verdeckt unter Anführungszeichen ermitteln, weil ja. Also das wollte ich nur mal sagen. Also ich möchte hier klipp und klar meine Position auch klar machen, dass wir uns da davon auch distanzieren. Es hat unterm Strich, hat das einfach mehr Nachteile. Wenn Sie jetzt in den investigativen Journalismus gehen wollen, dann können Sie das machen. Ja, dann kann man das machen. Oder es gibt ein paar Ausnahmen oder so, aber das würde ich jetzt mal so für das erste Semester, dass man davon mal die Finger von lassen, dass man erstmal schauen, was ist denn sonst so alles zu beherzigen. Und dass wir einfach da eine klare Linie haben. Nicht, dass Sie dann ein Projekt, eine Skizze vielleicht formulieren und sagen, ja, ich war da mal ein halbes Jahr, bin da untergetaucht und dann habe ich das genutzt. Weil Sie könnten die Daten natürlich nicht nutzen. So, jetzt waren ein paar Hände oben, bitte. Das ist eine Frage an alle. Wie macht man dann eine teilnehmende Beobachtung, wenn man nicht verdeckt beobachten oder forschen soll? Hat jemand eine Idee? Also zum Beispiel, wenn man Krankenhaus, habe ich selber auch gemacht, das Haus selber wusste, dass ich die Studie mache, ja, dass ich da der Forscher bin. Ich habe aber nicht jedem Einzelnen, der bei mir vorüberging, hey, ich bin der und der. Das habe ich nicht gemacht. Ja, sondern, das meinte ich vorhin, bei Institutionen ist es dann wichtig, dass die Entscheidungsträger darüber Bescheid wissen. Und dass man, dass allen Beteiligten in der Regel klar ist, okay, das ist der Forscher, der macht aber auch was mit Forschung. Ja, und dem wird man auch nicht immer alles auf die Nase binden, was er da eigentlich genau macht. Ja. Aber das Feld muss Klarheit haben, dass das ein Forscher ist und nicht ein reiner Pfleger. Ich kann natürlich vorher als Pfleger gearbeitet haben oder ich kann als Teil meiner Forschung als Pfleger mich anstellen lassen, so eine Art Hybrid-Study zu machen, ne, damit ich überhaupt die Perspektive der Pfleger auch verstehen kann. Oder ich kann in meinem Vorleben, vorwissenschaftlichen Leben auch als Pfleger oder Pflegerin gearbeitet haben, um dann danach eine teilnehmende Beobachtungsstudie zu machen. Ja? Ist die Frage beantwortet? Nein. Bitte. Haben Sie hinten die Frage auch verstanden? Also verhält man sich nicht anders, wenn man eben weiß, dass man eben beobachtet ist, beobachtet wird. Im Grunde betrifft das die Frage der Objektivität, ne, der Scheinbaren. Und dazu könnte man jetzt aber, wenn Sie genau aufgepasst haben, mit einem methodologischen, also Sie, die Frage ist gut, methodologischen Prinzip beantworten, warum das in der qualitativen Sozialforschung jetzt gar kein großes Problem ist. Hat jemand eine Idee? Bitte. Okay, Sie argumentieren, genau, Sie können sagen mit Vertrauen, ne? Man kann sagen, okay, die kennen mich, ja, das ist ein vertrauenswürdiger Forscher, Forscherin, das müssen wir ohnehin machen, ja, denken Sie einfach an Kitchen Stories oder so, das wäre gewissermaßen das Anti-Beispiel, wie wir forschen, dass wir reinsitzen und sagen, hey, kannst du mir vielleicht noch einen Kaffee machen, ja, ich habe heute mein Kaffee nicht dabei, am Hochstuhl sitzend, das ist eine Form, aber warum ist Objektivität jetzt nicht so ein Problem in dieser Hinsicht? Oder das beobachtet werden oder das oder Reaktivität gewissermaßen, also die Akteure sich anders verhalten, nur weil ich da dabei bin. Hat jemand eine Idee? Hier gilt das Prinzip der Reflexivität. Wir haben ja drei, dass der Forscher sich in den Daten immer selbst beobachtet, selbst wiederfindet. Und daraus machen wir aber kein Problem. Ich weiß, in der quantitativen empirischen Sozialforschung versucht man das zu bereinigen. Sagen wir versuchen, wir müssen schauen, dass wir eigentlich, wir sind da, aber wir sind gleichzeitig nicht da. Das Prinzip der qualitativen Sozialforschung geht davon aus, dass wir erstens uns in den Daten selbst wiederfinden, ja, immer schon. Und dass es das gewissermaßen auch so ein konstruktivistisches Grundelement auch da schon drinnen ist. Ja, also ich kann mich nicht aus einer Beobachtung raus selbst gleichzeitig rausnehmen. Ich kann nicht hier sein und gleichzeitig draußen. Das geht nicht. Es hängt auch da, welche Art von Fragen stelle ich, wo stelle ich die Kamera auf und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die einfach schon da einfließen. Wir könnten uns überlegen, wir müssen uns überlegen, und das werden Sie im Laufe des Studiums noch machen, wie wir uns selber neutralisieren können. Ein Stück weit. Ja, also wie wir uns selbst reflektieren, um unsere eigene Position, die wir im Feld einnehmen, wie zum Beispiel, dass wir dass wir indifferent sind, ja, dass wir nicht parteilich werden für die einen wie für die anderen, dass wir denen nicht sagen, das ist falsch, was sie gemacht haben, Herr Oberarzt, das sollten Sie sich mal überlegen, sondern das nehmen wir erstmal relativ stoisch mal an. Ja, also annehmen im Sinne von als Beobachtung annehmen. Ja, bitteschön. Alarm, bitte nicht berühren oder so. Ja, Keimträger. Ja. Ganz genau. Nee, Sie haben vollkommen recht. Also deswegen sagte ich, die Entscheidungsträger, die sind in der Regel, also nicht nur in der Regel, die sind informiert und die tragen das gewissermaßen mit auch. Ja. Das sind aber Grenzfälle, also wenn man in Organisationen geht, aber auch da muss ich vorher extrem lange, wie soll ich sagen, so Vertrauenshürden genommen haben, damit man sagt, okay, diesem Typen kann man vertrauen, den kannst du da reinlassen und den kann ich jetzt, oder in Schulen zum Beispiel. Ne? Bei Schulen, kannst du dir mal vorstellen, wenn Sie in Schulen forschen, dann müssen Sie mal die Eltern, also die Elternbeiräte, die Eltern alle, er und sie, am besten, dann leben die auch noch getrennt, dann kannst du da und da nochmal die ganzen Zustimmungen holen. Das sind dann schon Sonderaufgaben. Ja, aber ich wollte damit zunächst mal sagen, also dass wir immer den informed consent einfach haben, dass einfach eine informierte Einwilligung einfach besteht, dass wir die Studie machen können. Das war mein Hauptargument, aber Sie haben vollkommen recht. Es gibt einen Graubereich, wo wir dann selber, wenn wir die Forschung machen, sagen, okay, mache ich das, gehe ich diesen Grenzgang, ja, und kann ich es für mich selber verantworten, ja. Es ist auch so für Sie, wenn Sie dann im Projektseminar dann sitzen, Sie werden von keinem Kollegen oder Kollegin in ein Forschungsfeld gejagt gewissermaßen, ihr müsst da rein, sondern Sie sind höchst autonom, souverän können sagen, okay, in dieses Feld gehe ich hinein, das nehme ich auf meine Kappe oder diesen Schritt mache ich nicht. Das geht mir, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Forschungsprinzip oder wie soll ich sagen, Formen, wie wir Forschung treiben können, aber da findet, bislang hat es immer noch so funktioniert, dass jede Teilnehmende auch so erst zwei Semester dann ein entsprechendes Forschungsfeld gefunden hat, wo man sagt, das geht okay, das geht mit meiner persönlichen Entwicklung irgendwie d'accord. Ja? Genau, vielleicht nur ganz kurz, also Sie greifen ein Thema auf, was im zweiten, dritten Semester auch ausgiebig behandelt wird. Ne? Vorweg, es gibt eine Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Verband, können Sie mal schauen, oder international Association for Sociology und so weiter. Die haben alle einen Kriterienkatalog, was alles zu beachten ist. Und es gibt natürlich zuhauf Fälle, so kritische Fälle. Aber es gibt einen Rahmen, da könnt ihr auch mal reinschauen, könnt ihr mal googeln, wo das dann auch festgelegt wird. Vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis, wenn wir die Uni plant hier so einen Imagefilm für Soziologiestudierende und wir hatten vor, dass in der Stadt am Marktplatz, den kennen Sie mittlerweile alle, da haben wir uns gedacht, das wäre doch ganz schön, dass wir das filmen, dass wir da so ein paar Personen herauspicken und irgendwie soziale Interaktionen im öffentlichen Bereich irgendwie untersuchen. Und da kam sofort das Veto vom Justiziar, nö, das dürfen wir nicht. Ne? Also da könnte irgendjemand mal am Ende kommen und sagen, hey, da taucht jemand im Film auf. Es gibt Regularien und die werden auch noch mehr und mehr werden ausgefeilter, die müssen ausgefeilter werden, weil jeder hier hat mindestens zwei, drei oder manche, also mindestens eins, manche zwei Gerätschaften bei sich, wo er einfach überall, egal wo er ist, sie ist, einfach filmen können und irgendjemanden da drüben filmen, schau, die zum Beispiel, die drei können wir jetzt super filmen, ja, und stellen es dann irgendwo hin. Und das geht natürlich nicht. Ne? Also da kommt schon noch einiges auf die Soziologie zu. Machen wir mal kurz einen Stopp. Ich mache das jetzt noch kurz weiter und dann, dass wir auch zu den Prüfungsfragen kommen. So, in der subjektiven Nachvollziehbarkeit das Letzte. Entdeckungsmoment. Enthält die Forschung Einsichten, die überraschen? Heißt, habe ich mich überraschen lassen oder wusste ich eh schon, was da passiert? Ja? Kumulativer Prozess der Erkenntnisgewinnung heißt das, was ich vorhin meinte, wird an Einsichten anderer angeschlossen und bieten sich Ansatzpunkte für weiterführende Fragen und Forschung. Also ich docke, wenn ich am Anfang irgendwo an, in der Diskussion, und wenn ich fertig bin mit meinem Projekt, habe ich nie alles beantwortet und mache dann daraus Folgefragen. Das, ne, dass man während des Forschungsprozesses bin ich auch auf andere Themen gekommen und die könnte man auch noch weitermachen. Das ist zum Beispiel, das ist zentral. Dann, generativer Mechanismus führt die Analyse zur Identifikation eines generativen Prinzips, mit dessen Hilfe sich präsentierte Daten reproduzieren und neue Beispiele erzeugen lassen. Da kann man nämlich die Reichweite der Aussagen und die Grenzen, also das, was sonst mit Generalisierung verstanden oder gefasst wird, passt hier rein. Denken Sie zum Beispiel daran, wie werden, was haben wir hier für eine Studie besprochen? Wir haben uns mit Bergmann beschäftigt, wie Notrufe, also oder Notrufe oder Klatsch, welche sequentielle Struktur Klatschkommunikation hat oder Notrufe, also Feuerwehrnotrufe. Ja? Und wenn da jetzt zum Beispiel ein generatives Prinzip herausgearbeitet wurde, auf der Basis der Konversationsanalyse, dann kann man fragen, kann man denn mit diesem Prinzip auch neue Beispiele erzeugen, also Notrufe, die eben nicht bei der Feuerwehr eingehen, sondern notrufähnlichen Charakter haben in anderen institutionellen Zusammenhängen? Oder in meinem Fall, ich habe mich mit Übergabegesprächen im Krankenhaus beschäftigt, zwischen dem Pflegepersonal, wie werden die auf der Interaktionsebene bewerkstelligt, könnte man fragen, ist denn dieses Prinzip, die Art und Weise, wie diese Gespräche auf der kommunikativen Ebene realisiert wurden, gelten die zum Beispiel auch für, was weiß ich, Atomkraftwerke in der Industrie, also überall da, wo auch noch Übergabegespräche stattfinden. Und das ist schon eine andere Art von Generalisierung, dass wir nicht auf der quantitativen Ebene abzählen, aha, so und so viel haben wir, sondern es ist gewissermaßen eingewebt in eine Interaktionsstruktur, eine kommunikative Struktur und geh dann, mach darüber die Generalisierung. Ja. So, und abschließend, Kontingenzbeobachtung ist das, was wir letzte Woche gemacht haben. Heißt, ist die Analyse kontingenzfreudig in der Weise, dass bei der Sinninterpretation nicht realisierte Optionen als bedeutungskonstitutive Momente berücksichtigt werden. Was heißt das? Klingt ein bisschen schwer verständlich, Kontingenzbeobachtung, Kontingenz, das wäre auch anders möglich gewesen, könnte man zum Beispiel sagen, ja. Zum Beispiel, vorletzte Woche waren wir im Ball da, da ging es darum, da haben wir uns mit analytischen Ansätzen beschäftigt, in welchem Kontext macht die Äußerung, ich liebe dich, Sinn? Einmal als Beschwörung, einmal als, Zurückweisung, keine Ahnung. Jedenfalls hatten wir unterschiedliche Lesarten gebildet, ja. Und wenn ich jetzt in dem, was ich analysiert habe, eine Sinninterpretation, auch noch andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen habe, die ich aber dann in der Rekonstruktion meiner Daten abgewählt habe. Verstehen Sie? Dass wir bestimmte Äußerungen in einem Kontext, die macht vorwiegend in einem bestimmten Kontext Sinn. Ja, aber diese Äußerung hätte auch in anderen Kontexten auch, würde sie auch Sinn machen, aber sie käme zu einer anderen Interpretationslinie. Das ist damit gemeint. Ist eher wichtig, sage jetzt mal, für die, wenn Sie mehr mit Datenanalyse sich beschäftigt haben, zweites, drittes Semester wird Ihnen das spätestens klar sein. Reflexivitätsmoment wird in der Arbeit deutlich, dass Beobachtungen von Beobachtungen, Interpretationen von Interpretationen, Beschreibungen von Beschreibungen vorgenommen werden. Hatte ich vorhin schon erwähnt, da geht es um Reflexivität in der Bezugnahme auf Alfred Schütz, kommt hier auch nochmal. Okay, so viel jetzt zu den Gütekriterien. Jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde und fangen wir jetzt mal, gut, das haben wir eigentlich schon gemacht, gehen wir jetzt mal zur Probeklausur. Vielleicht haben wir Zeit, dann machen wir später noch. Und zwar, nehmen Sie ein Blatt Papier, was zu schreiben. Ich werde jetzt mal so pro Frage, sagen wir jetzt mal circa 2 Minuten, ja? Und dann klopfe ich mal Blätter um. Also wir gehen jetzt die Fragen durch. Ups. Und dann kommen die Antworten. Vielleicht bevor Sie loslegen, Sie sehen, es gibt eine Frage und es steht jeweils dabei bei den Multiple-Choice-Fragen, wie viele korrekte Antworten es gibt. Sie müssen immer alle korrekten identifiziert haben. Wenn Sie zwei korrekte nur haben und die dritte ist falsch angekreuzt, dann sind alle falsch. Also dann kriegen Sie keinen Punkt. Sie kriegen jetzt keine halben Punkte oder so, weil das ist so, weil die Antworten sind so widersprüchlich. Sie haben hier gewürfelt, also mit der Wahrscheinlichkeit gearbeitet, weil sonst geht das gar nicht. Ja? Ist ja auch eine Orientierung. Wenn Sie sagen, Sie sind überhaupt nicht einverstanden, dann tue ich das auch gleich weg. Ja? Aber es ist eh eine totale Hilfestellung, dass man weiß, wie viele korrekte Antworten es gibt. Mache ich natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Okay. Haben Sie es? In etwa? Gut. So, und dann jetzt noch zur letzten Frage. Und zwar die da. Skizzieren Sie ein Forschungsprojekt und gehen Sie dabei dezidiert auf die methodologischen Prinzipien, Datenanreicherung, kontextorientierende qualitative Forschung ein und machen Sie das jetzt mal für 15 Minuten oder machen wir für 10 Minuten mit Ihrem Sitznachbar. Skizzieren Sie selber ein Projekt. Welche Fragestellung nehmen Sie? Welche Daten produzieren Sie? Welchen Datentyp erzeugen Sie dabei? Forschungsfeld, Forschungsprozess, Auswertung und Analyse. Okay, kommen Sie schon langsam zum Ende. Ja, oder beginnen wir vielleicht bei der Frage. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Sie haben das, glaube ich, im Tutorium ja auch schon gemacht. Kann jemand ein Projekt kurz skizzieren? Ein paar Minuten. Das ist eine gute Probe, ne? Dann wissen Sie ja, wohin die Reise geht. Wer möchte? Dann sage ich mal, was relevant ist, ja, wenn Sie das machen. Es gibt, das habe ich jetzt hier nicht drauf, es gibt circa, also es gibt ja 10 Punkte, glaube ich, für so eine Art von Frage. Dass wirklich alle Aspekte oder zentrale Aspekte wie Forschungsfrage, Forschungsfeld, der Forschungsprozess, welche Methode, wie werte ich das aus, auch ausführlich beschrieben wird. Vielleicht generell nicht irgendwie in Stichpunkten, sondern in ganzen Sätzen richtig argumentieren und formulieren und sagen, so schaut mein Forschungsfeld aus, wie komme ich denn hinein? Und dafür gibt es jeweils für so 4, 5 Oberkategorien, die man die abarbeitet. Also was zum Beispiel nicht geht, ist ein Forschungsprozess ohne Methode, ein Forschungsprozess ohne Forschungsfeld. Da fehlt was. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt schon klar. Also ich wiederhole es jetzt schon so oft, aber das mir ist schon klar, dass Sie das alles zum ersten Mal gehört haben und dass ich das auch berücksichtigen muss. Deswegen darf es mich nicht langweilen, aber dass Sie auch einsteigen können. Ne? Aber auf diese Dinge wird Wert gelegt und dass Sie das dann auch entsprechend berücksichtigen. Die Schwierigkeit ist hier vielleicht dabei, dass Sie sich selbst eines basteln müssen. Sie müssen selbst irgendeinen gesellschaftlichen Zusammenhang sich überlegen und sagen, ich interessiere mich für, was weiß ich, Organisationsethnographie, Organisationsforschung oder Kommunikationsprozesse in Organisationen. Ja, angenommen, das wäre so. Und dass Sie dann darauf Bezug nehmen müssen, wenn Sie dann so ein Projekt, eine Projektskizze skizzieren. Hintergrund ist auch, wenn Sie selber Projektseminare machen, beginnt man für gewöhnlich das Semester mit einer Ideenskizze und dann kommt eine Projektskizze und die setzt man dann nach und nach um. Also die Übung ist hochgradig praxisrelevant für sich selber. Das ist jetzt keine irgendwie zur Wissensabfrage gedacht, sondern wirklich können Sie das übersetzen und übertragen. Sie können sich zum Beispiel überlegen, was wäre das denn? Einige von Ihnen gleich, heute läuft ja im Übrigen nochmal der Film, da kann ich das ja auch sagen, Kitchen Stories wird heute in Y311 um 17 Uhr nochmal gezeigt. Einige haben es eh schon selber sich besorgt. Aber jetzt mal, was Sie machen können, ist so als Übung im Geiste Entwerfen Sie mal ein qualitatives Projekt dazu. Wie würden denn qualitative Forscher, so sie sich denn für Single-Männer interessieren in der Interaktion in deren Küchen, wie würden Sie denn als qualitativer Forscher, Forscherin das eigentlich umsetzen? Also in klarer Abgrenzung zu diesem, zu dem Film, ne? Im Film ist es so, dass man, dass sie überhaupt nicht miteinander reden, sie tun so, als kennen sie sich nicht, ja? Nur um die Objektivität der Daten zu wahren, ja? Aber wie würden Sie, wie sähe das zum Beispiel aus? So als Vorbereitung für die Klausur? Also solche Dinge? Oder gehen Sie jetzt mal vielleicht für eine halbe, dreiviertel Stunde in die Bibliothek und gucken Sie einfach so soziologische Studien an, qualitative? Wofür interessieren sich denn die Soziologen und Soziologinnen eigentlich? Dann haben Sie so ein bisschen was in der Hand. Eine Frage, bitte. Ja, Sie sollten es aber auch noch begründen. Warum genau? Ja? Was würden Sie jetzt sagen? Ich füge noch was dazu. Wenn Sie zum Beispiel für Verhaltensformen oder Verhaltensnormen in deutschen Wartezimmern, wenn Sie dann zum Beispiel, erstmal ist es ethnografisch angelegt, ne, und Sie versuchen die Interaktion da herauszugreifen, ja, also Blickorganisation oder kurze Gespräche, nur man bricht die ab, man redet nur, ah ja, es ist heute wieder in der Zeitung steht, so ein Blödsinn. Und dann redet man aber nicht mehr weiter, sondern wird dann irgendwann aufgerufen. Dann könnte man natürlich auch die Ethnomethodologie oder interaktionsanalytische Konzepte oder Ansätze heranziehen. Also es ist nicht immer, und deswegen meine ich, dass sie dann auch argumentieren und sagen, ich interessiere mich für Interaktion. Ja, weil wenn ich aber Interaktion sage, dann brauche ich aber auch entsprechende Daten, muss ich die transkribiert haben oder audiovisuelles Datenmaterial haben, um die dann entsprechend auswerten zu können. So ist der Zusammenhang. Ja? Die wäre hier auch passend. Ich würde aber, deswegen die Rückfrage, was genau, was interessiert Sie an den Normen, wie wollen Sie die generieren, wollen Sie die beobachten, wollen Sie die erfragen oder wie audiovisuell aufzeichnen, aber es wäre okay. Ja. Mhm, bitte. Können Sie alles reingeben. Also Sie sollten bei diesen Projekten, wenn so Sie denn kommen, also richtig argumentieren. Sie müssen generell, wenn wir einen Brief schreiben, müssen wir einen höheren Aufwand treiben, um dem Leser, Leserin zu überzeugen, was ich denn eigentlich meine. Wenn Sie das mir persönlich sagen, ja ich sage dann, ja, stimmt, haben Sie recht, dann reicht es in der Regel. Auf der textlichen Ebene müssen wir einfach richtig argumentieren. Also unterstellen Sie mir als Leser, als Korrektor nicht, der wird schon wissen, was ich meine. Bitte nicht, ja, sondern dann lieber Redundanzen reinbauen, um das richtig so klar als möglich, also geben Sie sich beim Schreiben so Mühe, das etwas so klar als möglich darzustellen. Und wenn es, und das war Ihre Frage, dazu dient zu sagen, ich antizipiere schon, weil es eine heikle Fragestellung ist, dass die Leute sagen, ich kann es nicht aufzeichnen, dann schreiben Sie das rein. Ja. Okay, dann gehen wir zu den anderen Fragen. Und zwar, also jetzt gehen wir weiter. So. Was charakterisiert die einzelnen Zugriffsarten auf soziale Wirklichkeit? Mit Zugriffsarten, was ist damit gemeint? Unsere Instrumente. Ja, also wie greife ich gewissermaßen darauf zu? Ist zum einen richtig, die teilnehmende Beobachtung ermöglicht es dem Forscher durch das Miterleben sozialer Situationen, Deutungskompetenzen in Bezug auf die Lebenswelt der Erforschten zu erwerben. Dann DORA, das Sammeln von Dokumenten bringt wertvolle Informationen, bei Ihrer Analyse sollte doch auf den Entstehungskontext geachtet werden, Ihrer Verwendung, ja, wenn ich Dokumente abgreife. Die Aufzeichnung natürlicher Interaktionen kann eine gut verwendbare Datengrundlage für die Erforschung sozialen Handelns erzeugen, selbst wenn den Erforschten bekannt ist, dass sie aufgenommen werden. Das war eigentlich ihr Punkt. Wichtig, ich wollte es noch sagen, das ist, glaube ich, schon mehrfach klar geworden, glaube ich, generell gilt in der qualitativen Sozialforschung, wenn man qualitativ forscht, machen wir mal das Interview. Einfach so. Ungefragt, tun wir mal die Leute interviewen. Ich möchte hier auch also super wäre, wenn Sie eine interviewkritische Position einnehmen. Also Interview nicht kritisch, Es ist schon wieder zu normativ für eine Interviewreflexive, dass ihnen bewusst ist, was sie tun, wenn sie jemanden befragen. Ne, hatten wir einmal einige Male uns mit dem Active Interview oder Active Interviewing beschäftigt, dass wenn wir jetzt ein Interview führen und sie mich interviewen, dass sie auch eine große Rolle mitspielen, dass dieses Ereignis Interview als soziales Ereignis überhaupt vonstatten gehen kann. Und das ist wichtig, ja, dass wir nicht so technisch, ich sage jetzt mal so, was nicht ideal ist, so eine rein technische Vorstellung, okay, Qualis, Interviewvorstellung, da fragen wir die Leute mal, endlich wie einen Fragebogen hinlegen, ankreuzen, danke, wiederschauen, das nicht. Dass wir einfach so ein bisschen ethnomethodologisch informiert, das hinterfragen, was tue ich, wenn ich überhaupt ein Interview mache. Nächste Frage, was ist ein hermeneutischer Zirkel? Eine korrekte Antwort. Wer hat das richtig gehabt? Okay. Ich meine, nur eine Hilfestellung. Lesen Sie einfach die Antworten genau. Weil das sind teilweise, da ist ja auch, es ist gar nicht so leicht, Nonsens zu formulieren. Ja, also da gibt es ja noch zum Beispiel die wechselseitige Verstärkung negativer Wirkungen durch positive Rückkoppelung. Was soll denn das? Ja?
Genau.
Was Sie jetzt machen können, jetzt gucken Sie einfach alle nochmal rein, ne? Also was da jetzt genau gemeint ist. Ja, ganz genau. Hat noch jemand eine Beobachtung gemacht bei sich selber zur Beantwortung dieser Frage? Hm. Gehen wir zur nächsten. Welche der folgenden Aussagen sind der Ethnomethodologie zuzuordnen? Wer hatte das richtig? Echt? Wer kennt den Simon und Garfunkel? Kennen Sie den? Das sind so, ich weiß nicht, so, was spielen die? Ja, so Summer Hits, oder? Also die sind es nicht. Warum steht hier Simon? Also der Hintergrund ist hier Sex und Garfinkel. Ja, also die beiden. Ja, aber ich glaube, es ist jetzt angekommen. Ja. Also, soziale Wirklichkeit wird verstanden als von den Teilnehmern im Vollzug hervorgebrachte. Der Prozess der Sinngebung ist nichts Privates, sondern von Beginn an ein öffentliches und soziales Geschehen. Ich meine, manche Sachen sind schon ein bisschen, muss man genau lesen. Der Prozess der Sinngebung ist etwas Privates und für den Interaktionspartner wie für die Sozialwissenschaft dann unzugänglich. Es wäre genau gewissermaßen das Gegenteil. Und, okay, da war das gar nicht so schwer. Wirklichkeit verstanden als finiter Prozess. Also es ist immer fertig, ja, ist immer zu Ende, macht auch keinen Sinn, ja. Okay, nächste, was ist mit dem Begriff der Reflexivität in der qualitativen Sozialforschung gemeint? Wer hatte das, wer alles, hatten Sie alles richtig, oder wie? Nee, glaube ich nicht, oder? Hatte jeder alles richtig? Ja, ist ja auch okay, ne, also passt ja wohl. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ne? Also das ist klar. Also, dass die Daten immer Auswahlentscheidungen des Forschers widerspiegeln. Reflexivität hinsichtlich der ersten Typs. Das zweite war, dass die untersuchten Personen selbstbewusste Akteure sind, die ihre Lebenswelt ebenfalls beobachten, beschreiben und interpretieren. Das heißt, wir als Sozialforscherin finden immer eine vorinterpretierte Welt vor. Und die, an denen, also die, da müssen unsere Wissenschaften und Beobachtungen dem aufruhen, heißt es bei Sex, oder da anknüpfen. Also, ja. Die Akteure im Rahmen von sozialen Handlungen sich gegenseitig ihre Interpretationen der Situation sowie der von ihnen erwünschten Interpretation ihrer eigenen Handlungen durch den Interaktionspartner anzeigen. Das verweist auch auf die Ethnomethodologie, dass also Reflexivität hinsichtlich der Selbstexplikation sozialer Ereignisse, dass wir es eigentlich immer schon dem anderen anzeigen. Ja? Okay. Genau, so in etwa, ne, das wollte ich noch sagen, qualitative Fragestellung, Methodenwahl, Forschungsplus, da steht dann zum Beispiel, könnte dann eben dabei stehen und danach werden die Punkte dann auch entsprechend verteilt. Okay. Was wollte ich noch? Eine weitere Frage, die habe ich jetzt nicht erwähnt, diskutieren Sie die folgende Aussage eines Soziologen über Gütekriterien in der empirischen Sozialforschung. Qualitative Sozialforschung, die sich nicht ausschließlich den Gütekriterien quantitativer Sozialforschung stellt, Reliabilität, Validität, Objektivität, hat die Arena der Wissenschaftlichkeit verlassen. So, dann holen Sie den Stift raus und legen mal los und argumentieren. Welche gibt's denn? Was schlagen Sie vor? Wie ist Ihre eigene Position? Also, sind schon Wissensfragen, aber ich möchte auch Ihre Persönlichkeit da wiederfinden. Ne? Da gibt's einige Sachen, wenn es um Forschungsethik oder so geht, dass Sie durchaus auch Ihre Ideen und Forschungsfelder, dass Sie Ihre Ideen da einbringen, dass man so ein, ne, und damit können Sie auch punkten. Okay. Gibt's jetzt von Ihrer Seite noch eine Frage? Sonst würde ich gerne eine kurze Evaluation machen. Und die, da Sie bitten, jetzt nicht nur ein paar Kreuzchen zu machen, sondern sich mal überlegen, was hat mir gefallen, was hat mir weniger gefallen, damit wir in der Planung für die nächsten Semester auch damit was anfangen können, hinsichtlich der Durchführung. Also, gibt's noch eine Frage? Bitte. Welche Datentypen wir erzeugen? Ja, vielleicht noch ganz kurz, gehen Sie noch bitte nicht. Welche Datentypen gibt's denn? Wie? Genau, das ist eigentlich der da würde es beginnen. Es gibt registrierende Datenkonservierung und rekonstruierende. Und dass Sie unterscheiden zwischen Interview über das, also Sie nehmen die Methoden her, die wir in der Sozialforschung haben. Und so wäre die Frage zu beantworten, dass Sie dann schauen, okay, welche Daten produziere ich denn wie? Also, welche Daten produziert ein Interview? Welche Daten produziert liegen im Feld gewissermaßen herum, Dokumente und Artefakte und zum Beispiel ein Beobachtungsprotokoll, das ich als Forscher selber anlege, basiert immer auf ist eine rekonstruierende Form der Datenkonservierung, weil ich an einem Ereignis teilgenommen habe, ich schaue darüber und auf der Basis dessen, was ich beobachtet habe, rekonstruiere ich es und das ist was anderes als eine registrierende Konservierung, dass ich darüber eine Kamera hinstelle und jemanden filme, wie diese Interaktion führen. Wie erfolgt die Auswertung bzw. Datenanalyse? Welche Datenanalyse oder analytische Ansätze kennen Sie? Genau. Diese haben wir hier behandelt. Ja, das sind die zentralen. Da gibt es dann noch so Varianten, sozialwissenschaftliche Hermeneutik, die aber im Kern auch an den Prinzipien der Grounded Theory anschließt, ja, auch einiges davon übernimmt. Zur Unterscheidung, zum Verständnis, es gibt analytische Ansätze, die nach einer Sequenzlogik folgen, wie die Konversationsanalyse, ja, also ich habe zum Beispiel eine Interaktion, eine Begrüßung, und ich folge Sie wissen genau, was ich jetzt machen wollte, ne? Aber ich mache es jetzt nicht. Jedenfalls, man geht der Sequenzlogik, das hat mit dir zu tun. Das hat mit der Sequenzlogik zu tun, die versuche ich zu rekonstruieren. Ja? Und das andere ist, in der Grounded Theory, wenn wir Daten kodieren, ja, dass wir abstrakt werden. Das heißt, und das sind zwei gegenläufige Bewegungen. Und wenn Sie das so zusammenkriegen, ist die Frage wundervoll beantwortet. Ja? Okay. Ja. Die Klausur findet hier statt. Ich weiß nicht, wenn jetzt noch Leute dazukommen, hier haben noch ein bisschen Platz, dann könnte es eng werden. Also kommen Sie bitte rechtzeitig. Seien Sie bitte wirklich so 10 Minuten früher da, dass vielleicht, wenn noch Leute dazukommen sollten, man einen anderen zusätzlichen Raum für diese Leute sucht, damit die dann auch einen Sitzplatz bekommen. Aber sonst findet die Klausur hier statt. So, und jetzt noch kurz, bitte gehen Sie noch nicht die Evaluation.